Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Modernes jüdisches Leben in Deutschland immer noch nicht normal. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Befreiung der Konzentrationslager, ist jüdisches Leben in Deutschland vielfältig, was Religiosität, Lebensentwürfe und Einstellungen angeht. Doch auch 75 Jahre nach dem Holocaust gehört Antisemitismus bei vielen zu den Alltagserfahrungen. Kein jüdisches Thema, sondern eins für uns alle. Deswegen diskutieren wir heute hier im Wortwechsel mit Elke Griglewski, der stellvertretenden Direktorin der Gedenkstätte aus der Wannsee-Konferenz, mit der Schriftstellerin Deborah Feldman, die aus den USA stammt und in Berlin lebt, mit Chaim Guski, Blogger, Journalist und Autor aus Gelsenkirchen, und Marina Czerniewski, sie ist Psychologin und Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Meine Frage an Sie gleich, Frau Czerniewski: Wie vielfältig, wie bunt ist das jüdische Leben in Deutschland?
Die Bienendifferenzen innerhalb der jüdischen Community sind sehr groß. Diese Bienendifferenzen gelangen nicht unbedingt in den Fluss der Diskurse und Gespräche. Und ich glaube, die Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden als eine homogene Gruppe ist nach wie vor sehr dominant. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist eigentlich sehr bunt gemischt und leben sowohl innerhalb der Gemeinden als auch außerhalb der Gemeinden.
Deborah Feldman, Sie kommen ja aus New York, aus einer sehr orthodoxen jüdischen Gemeinschaft, aus der Sie sich regelrecht befreit haben, auch über Ihre schriftstellerische Arbeit. Jetzt sind Sie in Berlin. Wie erleben Sie das jüdische Leben in Deutschland?
Da kann ich der Frau Czerniewski aber hundertprozentig zustimmen, dass ich das jüdische Leben in Deutschland auch als sehr, sehr bunt erlebe, dass ich Menschen kennengelernt habe mit jüdischen Wurzeln, die aber aus sehr vielen verschiedenen geografischen Regionen stammen, aber auch eben aus verschiedenen Glaubensrichtungen fast, weil das Judentum unterscheidet sich auch in so vielen unterschiedlichen theologischen Standpunkte, und man lernt Leute mit swadischen Wurzeln kennen, mit aschkenasischen Wurzeln, mit hasidischen, mit orthodoxen, mit konservativen, Reform und so weiter. Es gibt so viele unterschiedliche Perspektiven überhaupt auf das Religion, und dann gibt es auch die, die gar keine Religion praktizieren oder die nur traditionell sind. Also ich erlebe es auch als extrem vielfältig. Andererseits überrascht es mich immer wieder, dass es in den Medien immer sehr eintönig dargestellt wird. Oder zumindest gibt es eine Stimme, die für die gesamte Gemeinde, die gesamte bunte Gemeinde sprechen soll. Und da fühlt man sich selten repräsentiert.
Chaim Guski, Sie bloggen, Sie schreiben über die jüdische Kultur, Sie schreiben über jüdische Themen. Was hat die jüdische Community weltweit in den letzten Jahren besonders bewegt? Kommen wir drauf? Die Bagels als Emojis?
Ja, die Bagels als Emojis sind natürlich ein kultureller Aspekt, den ich ganz gerne hervorhebe, wenn ich nicht über Antisemitismus schreiben will. Also das ist zwar auch im Blog ein Thema, aber ich kümmere mich gerne auch um andere Themen oder sogar mit Vorliebe um andere Themen. Das wollten wir auch im Podcast natürlich ausblenden eigentlich, weil es nicht das Hauptthema ist, sondern ich schaue darauf, was sich innerhalb der Gemeinden tut oder auch innerhalb der Community. Also ich würde Community von Gemeinde unterscheiden. Es gibt die offiziellen Gemeinden in Deutschland, in denen viele, viele Leute Mitglied sind. Und es gibt nochmal die jüdische Community, würde ich sagen. Das sind auch Leute, die nicht unbedingt in den Gemeinden organisiert sind. Und da guckt man halt, was kulturell so passiert. Das könnten die Emojis sein, könnte auch der Mitgliederschwund der jüdischen Gemeinden sein, die ja, glaube ich, als größer empfunden werden von der Öffentlichkeit, als sie tatsächlich sind.
Sieht man an diesem Beispiel der Bagels als Emojis, also ob sie mit Frischkäse oder ohne dargestellt werden. Apple hat es inzwischen mit Frischkäse dargestellt. Ja. Nachgeschaut auf meinem Handy, gibt es tatsächlich. Ist das etwas, was an einer breiteren Öffentlichkeit komplett vorbeigeht, eine solche Diskussion?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das, was man ein Binnenthema nennt oder ein Thema innerhalb der Community. Das ist natürlich in den USA ein größeres Thema als in Deutschland, wo die Gemeinde, die Community nicht so groß ist. Aber ich mag es, dass diese Themen dann auch rüberschwappen, weil uns das irgendwie an dem gesamten Fluss jüdischen Lebens auch teilhaben lässt.
Frau Griglewski, Sie als stellvertretende Leiterin des Haus der Wannsee-Konferenz, Sie sind sehr häufig auch in Israel. Ist es Sache der deutschen Gesellschaft, die Erinnerungskultur zu pflegen?
Es ist auf alle Fälle Sache der deutschen Gesellschaft, die Erinnerungskultur zu pflegen. Und wenn wir jetzt von Jüdinnen und Juden in Deutschland sprechen, dann denke ich, sind sie Teil dieser Erinnerungskultur, einer diversen Gesellschaft, die unterschiedliche Perspektiven einbringt. Und da sollte die Perspektive von Jüdinnen und Juden, unabhängig davon, wie sie sich selber definieren, religiös, nicht religiös, auf alle Fälle berücksichtigt werden und eine Stimme haben.
Auf jeden Fall aber sind Jüdinnen und Juden nicht zuständig für das Thema Antisemitismus, oder?
Ich denke, dass sie gehört werden sollten in jedem Fall, wie sie Antisemitismus wahrnehmen. Aber es kann nicht sein, dass die Verantwortung dafür, wie mit Antisemitismus in der Gesellschaft umgegangen wird, an die jüdische Gemeinde delegiert wird quasi. Sondern es geht einerseits, denke ich, um eine Frage von einer demokratischen Verfasstheit einer ganzen Gesellschaft. Und auch da, glaube ich, ist es wichtig, unterschiedliche Stimmen einzubeziehen, die darüber verhandeln, wie der Umgang damit und die Prävention aussehen kann und soll.
Sie haben, Frau Feldmann, und Sie ja auch, Frau Czerniewski und Herr Guski, gesagt, das jüdische Leben ist bunt und vielfältig, aber wie sehr gerät es auch wieder unter Druck? Stichwort Antisemitismus, Stichwort Mobbing in den Schulen, du Jude als Schimpfwort auf den Schulhöfen gang und gäbe. Frau Feldmann, Ihr Sohn geht ja hier in Berlin auch zur Schule. Wie halten Sie es? Zeigen Sie, dass Sie Jüdin und Jude sind oder machen Sie das anders?
Auf jeden Fall. In der Schule, wo mein Sohn hingeht, gibt es einen erheblichen jüdischen Anteil. Sogar, dass es Religionsunterricht auch für Juden gab. Übrigens wurde die Lehrerin von der Gemeinde gesendet. Übrigens, es kamen auch Nichtjuden zu diesem Unterricht. Also manche Eltern haben sich dafür entschieden. Und mein Sohn hat sich da sofort wohlgefühlt. Es gab einen Vorfall in der 6. Klasse, wo ein Kind meinen Sohn mit antisemitischen Beleidigungen angegriffen hat. Wobei man muss auch kontextualisieren und sagen, das Kind hat alle angegriffen und immer mit den passenden Beleidigungen. So, also ein dickes Kind war dick, ein jüdisches Kind war jüdisch und so weiter. Aber ich finde nicht, dass diese Schule mit diesem Vorfall anders umgegangen ist, als zum Beispiel man in Amerika das hätte behandeln können. Es wurde sehr kompetent damit umgegangen. Es ist auch zu keiner große Sache geworden. Das heißt, es ist nicht in die Presse gekommen, weil ich habe sofort mit der Schule gesprochen. Die Schule hat sofort mehrere Sachen unternommen. Also Jugendamt wurde involviert, Senat wurde involviert, mehrere Therapeuten und Ratgeber und man hat den Eltern zu Hause besucht und alle Lehrerinnen und Klassenkameradinnen waren involviert. Und innerhalb 2 Wochen war die Sache eigentlich erledigt. Und es gab seitdem keine anderen Probleme. Komischerweise gab es einen anderen Vorfall an genau derselben Schule, die es doch in die Presse geschafft hat, wo alle Eltern sehr, sehr überrascht waren und untereinander sehr viel diskutiert haben, weil wir das nicht miteinander vereinbaren konnten. Unsere Erfahrungen mit Diskriminierung und wie die Schule mit Diskriminierung umging, war sehr anders, als dieser einen Fall in der Presse vorgestellt war. Und bis heute schaffe ich das nicht zu verstehen, wie die Erfahrungen so unterschiedlich sein können. Warum habe ich das so erlebt und warum hat diese Familie es so erlebt?
Wie erklären Sie sich das, Frau Czerniewski? Sie sind Psychologin, Sie sind diejenige, die Lehrern beibringen soll, wie sie damit umgehen können. Gibt es so etwas wie einen vernünftigen Instrumentenkasten?
Da muss ich leider ausholen. Ich habe keine kurze und prägnante Antwort darauf, weil es eigentlich ein Phänomen ist, was uns gerade beschäftigt. Artikulation von Antisemitismus im Kontext der formalen Bildung. Eine formale Bildung am Beispiel der Schule, da müssen alle Kinder hin. Sozusagen jeder Mensch, der heute erwachsen ist, ist durch Schule als Sozialisationsinstanz gegangen. Und es gibt nicht die Schule. Wir können sagen, formale Bildung, ja, ist eine übergeordnete Kategorie. Aber es gibt sehr unterschiedliche Schulen in dieser Bundesrepublik. Von daher unterscheidet sich jeder Fall. Dennoch haben wir in all dieser Reflexion und Analyse der vorangegangenen Vorfälle, die uns bekannt sind, da müssen wir doch genauer hingucken, weil es schon auch Gemeinsamkeiten gibt. Und eine Gemeinsamkeit oder ein sozusagen gemeinsamer Nenner, den wir aus unseren Studien, aber auch aus der langjährigen Arbeit mit Schulen, für Schulen herauspicken können, ist eben doch ein erheblicher Mangel an Instrumenten. Und zwar Instrumenten, pragmatisch gesehen, wie gehen Schulen mit dem Thema Diskriminierung um, grundsätzlich. Also grundsätzlich jetzt noch gar nicht Antisemitismus. Gibt es Beschwerdemöglichkeiten? Wie sind sie geordnet? Gibt es Zuständigkeiten? Arbeitsgemeinschaft an einer Schule, ein Gremium? Wird das Thema ernst genommen? Ist das im Konzept der Schule? Und da haben wir erhebliche Mängel. Und wir kennen sehr viele Schulen in der Bundesrepublik. Viele machen sich jetzt auf den Weg, tatsächlich auch strukturell sich diese Instrumente anzueignen. Und wir sehen auch in dem Moment, wo eine bestimmte Schule sich entschließt und sich entscheidet, ein solches Instrument bei sich zu etablieren, dann entwickeln sie es und dann geht es auch besser.
Also ein großer Lernprozess, der da im Gange ist. Heim Guski, Sie sind nicht in der Metropole, sondern Sie sind, obwohl in einem Großraum im Ruhrgebiet, Läuft das da etwas anders oder ist die Entwicklung da auch sehr gut? Also Nordrhein-Westfalen gehört ja zu den Bundesländern, die eine Antisemitismusbeauftragte zum Beispiel haben und solche Dinge auch vorantreibt.
Ja, ich bin in der richtigen Diaspora. Die anderen sind in der Leitdiaspora unterwegs. Ich nehme mal für mich in Anspruch, dass es hier noch ein bisschen anders ist. Von der Antisemitismusbeauftragten habe ich bis jetzt auch gehört. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das in der Praxis umgesetzt hat. Ich bin in den letzten 5, 6 Jahren auch ein bisschen defensiver geworden, was das Thema Judentum in der Öffentlichkeit betrifft, was meine Familie betrifft.
Warum?
Weil die Zeiten allgemein rauer geworden sind und die Leute sich nicht zurückhaltend äußern. Also ich hatte das Gefühl, dass es vor 20 Jahren anders war, dass die Leute vielleicht eher darauf geachtet haben, was so gesellschaftlicher Konsens ist. Und seit einigen Jahren, und das wissen wir, glaube ich, alle, sind die Menschen nicht mehr zurückhaltend. Und
was kriegen Sie Meinung zu hören?
Auch. Bisher nur per Anschreiben, per Mail oder so. Das meiste wird sowieso auch sortiert. Aber ich merke auch, dass die Stimmung gegenüber aller Minderheiten im Ruhrgebiet etwas rauer geworden ist. Ich glaube, das gilt für ganz Deutschland. Zuletzt, ich denke, dass das bekannteste Beispiel aus meiner Stadt war der Vorsitzende des FC Schalke 04, der gemeint hat, man muss in Afrika auch mal das Licht anlassen, damit die Leute sich nicht so stark vermehren. Und da habe ich damals gesagt, dass es vielleicht eher daran liegt, dass die Leute schon immer diese Meinung hatten, aber sie gelernt haben, sie nicht auszusprechen. Und das ist jetzt rückläufig. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich mich dem nicht immer aussetzen möchte.
Frau Griglewski, beobachten Sie das auch, dass nicht nur in Bezug auf jüdische Menschen, sondern überhaupt auf Minderheiten Zugewanderte der Ton viel rauer wird?
Ich würde absolut unterstreichen, was Herr Guski gesagt hat. Auch wir beobachten, dass die Hemmschwelle, Dinge zu sagen, provozierend, nicht provozierend, sehr ernst gemeint, sehr gesunken ist.
Sie haben viele Besuchergruppen im Haus der Wannsee-Konferenz. Sie arbeiten auch mit vielen geflüchteten Menschen, also auch vielen Muslimen. Wie steht es mit dem Antisemitismus aus diesem Bereich?
Man kann es so global nicht sagen. Es gibt Antisemitismus sowohl unter weißdeutschen Jugendlichen als auch unter Jugendlichen, die einen zum Beispiel biografischen Bezug zum Nahostkonflikt haben. Manchmal ist es leichter sogar mit dieser Gruppe zu arbeiten, wenn sie sich gewertschätzt fühlen, dass sie dann viel eher bereit sind, auch bestimmte Positionen in Frage zu stellen. Insgesamt würde ich sowieso sagen, dass die stärkste Herausforderung uns die Erwachsenengruppen bieten und nicht die Jugendlichen, die oft gar nicht gefestigt sind in ihren Meinungen, oft provozieren wollen, manchmal aus Ignoranz etwas sagen. Viel herausfordernder sind Erwachsene, die kommen und wo man das Gefühl hat, da steckt viel mehr ein gefestigtes Weltbild dahinter.
Sind, Frau Czerniewski, das Problem eher die deutschen Erwachsenen?
Ich würde es jetzt nicht unter dem Stichwort ein Problem einkategorisieren, weil dann haben wir ein Problem. Also Menschen möchten ungern als Problem gesehen werden. Und das ist auch der Grundton dieser Debatte, die wir oftmals führen, auch in der Öffentlichkeit, dass auch zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer als ein Problem definiert werden. Wir haben massive Missstände in allen Bereichen, was Antisemitismus anbetrifft, was Diskriminierung anbetrifft, Rassismus anbetrifft und eben Antisemitismus ebenfalls. Und diese großen Missstände sind, da gebe ich Frau Griglewski sofort recht, bestehen vor allem darin, dass die hiesigen, wichtigen Erwachsenen nicht zur Stelle sind, oftmals das Problem nicht erkennen, ja, wenig Wissen haben und eben vielleicht, wir sehen das in der Studie, auch aus den Interviews, die wir mit Lehrkräften führen, so eine Bestandsaufnahme, wir haben keinen inneren Kompass, sagen einige. Also weder innen drin haben sie eine Orientierung, noch außen vor finden sie eine. Und das führt dazu, dass viele Fälle einfach bagatellisiert, verharmlost werden. Nicht, weil Menschen böse sind, sondern weil sie einfach nicht wissen, wohin damit. Und weil bei manchen auch dieses Thema tatsächlich auch eigenbiografische Distanzierungen und Widerstände auslöst. Daher würde ich sagen, Erwachsene ja, aber sie sind nicht das Problem, sondern sie sind unsere Verbündeten. Die müssen wir stärken.
Sie sagen gerade, eigene biografische Dinge in den Blick nehmen. Wir haben eine Erinnerungskultur, Erinnerungsrituale, Frau Griglewski, ich glaube, Sie haben das mal irgendwann gesagt, die Deutschen sind Erinnerungsweltmeister. Und trotzdem beobachten wir seit einigen Jahren, dass die Auseinandersetzungen sehr hart werden, Menschen bedroht, diskriminiert werden. Liegt es auch daran, weil sich die Mehrheitsgesellschaft, viele Erwachsene in der Gesellschaft nicht mit ihrer eigenen Biografie in den Familien auseinandergesetzt haben?
Erlauben Sie mir, dass ich erst noch mal was zu diesem Begriff Weltmeister sage. Also ich habe das immer, wenn ich diesen Begriff genutzt habe, eher ironisch gemeint, weil ich doch erstaunlich finde, wie inzwischen in dem Diskurs niemand mehr verschweigt, dass es personelle und strukturelle und ideologische Kontinuitäten in der Bundesrepublik gegeben hat, sondern dass man das im Gegenteil einbindet in dieses Narrativ vom Dunkel zum Licht, dass wie überraschend es eben ist, dass wir trotzdem eine vielfältige Erinnerungskultur entwickelt haben. Die würde ich auch gar nicht anzweifeln. Nur ich finde immer wichtig, dass man die Kehrseite sieht, nämlich wie unendlich schlimm es gewesen sein muss, für Überlebende in der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre und 70er Jahre noch zu leben oder welche Mythen und Legenden da tradiert werden konnten. Also deswegen ist das ein von mir aus benutzter ironischer Begriff. Ich glaube schon, das natürlich auch immer etwas mit persönlichen Geschichten zu tun hat. Da würde ich allerdings sagen, dass es auch die Herausforderung ist, Räume zu schaffen, wo Räume geschaffen werden können, wo die Menschen frei reden können. Ich persönlich habe immer den Luxus gehabt, in einer Familie aufzuwachsen, wo immer über die Täterschaft gesprochen wurde. Das heißt, für mich sind das Erzählungen, wenn Mitschülerinnen, Mitschüler erzählen, dass in ihren Familien das nicht der Fall war. Und ich glaube, wenn das eben in manchen Familien möglich war, dann gibt es auch Räume und über die müssen wir nachdenken, wie wir das schaffen. Und zwar bis heute, weil ich schon denke, dass das auch über Generationen weitergegeben werden kann, diese Schuldabwehr.
Frau Feldmann, Sie haben sich mit Ihrer eigenen Familiengeschichte sehr intensiv beschäftigt. Wenn Sie nun hören, dass da Defizite bestehen in Deutschland, können Sie das bestätigen?
Ich habe zum Beispiel von anderen erklärt bekommen, dass diese weit verbreitete Erinnerungsarbeit, also die Aufarbeitung der Vergangenheit, ist in Deutschland eigentlich erst recht spät losgegangen, so auf systematischer Ebene. Das heißt, es gibt eine ganze Generation, die noch maßgebend ist und einflussreich, die eigentlich gar nicht davon betroffen war. Und ich bemerke, dass meine Generation eigentlich sehr ausgebildet ist. Also ich meine jetzt nicht nur in der Großstadt Berlin, weil ich in Deutschland sehr oft unterwegs bin und nicht nur in den Städten. Ich merke schon, dass das Niveau schon sehr anders geworden ist mit meiner Generation. Allerdings gibt es noch diese Auseinandersetzung mit der älteren Generation, die oft sehr schwierig ist, die eine Herausforderung darstellt, wovor viele einfach nachgeben. Und ich glaube, dass man mit den Eltern oder mit den Großeltern oder mit den Verwandtschaften und Nachbarn nicht darüber sprechen kann. Das heißt, diese Kenntnisse, die man in der Schule oder in den gesellschaftlichen Kreisen zu sich aufnimmt, die sind aber nicht sozusagen in dem Diskurs wirklich verarbeitbar. Das heißt, man hält alles oft privat für sich. Man merkt, dass obwohl Leute scheinen viel Wissen aufgenommen zu haben, haben sie kaum Gelegenheiten, dieses Wissen wirklich umzusetzen.
Wie meinen Sie das konkret?
Ich meine zum Beispiel, ich habe in meinem sozialen Umfeld in Berlin sehr viele jüdische Freunde, aber ich habe auch sehr viele nicht-jüdische Freunde und ich würde sagen, ich schöpfe besonderes Vergnügen daraus, die zusammenzubringen. Also ich treffe mich regelmäßig an einem großen Tisch irgendwo mit vielen Leuten zusammen, die sowohl aus jüdischem als nicht-jüdischem Hintergrund kommen und ich schaue, was passiert, wenn man die zusammenschmeißt und ich merke, es passiert fast was Kathartisches an der nicht-jüdischen Seite, dass man endlich mal die Gelegenheit hat, alles, was man gelernt hat, was abstrakt blieb, dann tatsächlich in der Tat umgesetzt zu sehen. Hey, es gibt eine Offenheit, man kann über alles diskutieren, man kann zu neuen Schlussfolgerungen kommen und so. Was es aber selten eigentlich gibt. Es gibt nur einen öffentlichen Diskurs, aber es gibt kaum alltäglichen Diskurs zwischen Juden und Nichtjuden.
Ich kann dem zustimmen. Ich frage mich nur, okay, müssen wir vielleicht ein bisschen zurückgehen und gucken, warum ist das so? Warum ist das so, dass wir eine bemerkenswerte Distanz haben zwischen jüdischen und nichtjüdischen Welten, zwischen den unterschiedlichen jüdischen und unterschiedlichen nichtjüdischen Welten? Wir laufen immer Gefahr, wenn wir darüber sprechen, dass wir stark homogenisieren. Wir sagen, die Juden oder die Deutschen, sowas gibt es nicht. Auch in Deutschland gibt es so viele Unterschiede, ja, so viele Differenzen, wie mit dem Thema umgegangen wird. Und dennoch, das Gemeinsame, das, was wir immer wieder wahrnehmen, Jude scheint für viele Menschen immer noch ein Dritter zu sein. Einer, der irgendwie dazugehört und irgendwie auch nicht dazugehört. Einer, der drin ist und gleichzeitig draußen. Und es gibt viel Verwirrung, aber auch viel Distanz. Und deswegen sage ich, das Wissen über hilft uns nicht immer. Sagen wir, brauchen ein Verhältnis zu. Mhm. Und in diesem Beziehungsgeflecht, ja, und in diesem Verhältnis Dinge passieren, Reibungsfläche entsteht. Normalitäten ausgetauscht werden. Da passieren wunderbare Dinge. Nur in dem Moment, wo solche Begegnungen konstruiert sind, ja, mit einem pädagogischen Zweck, verliert eine solche Begegnung so ein bisschen an ihrer Essenz.
Gleichgewicht.
Ja, und an ihrem Gleichgewicht. Weil dann ist das auch klar, wir haben Gruppe X, die Gruppe Y trifft und da müssen sie miteinander etwas aushandeln, aber die Weichen sind schon gestellt. Ja? Das heißt, da sind die Juden und da sind die Nicht-Juden und die müssen miteinander irgendwas aushandeln, was Abstraktes oder ja, so. Und dann gehen sie auch auseinander. Daher denke ich, Begegnungsansatz klappt nicht immer. Aber ein solcher, wie jetzt Frau Feldmann ihn schildert, hat was Produktives und Positives.
Also das ist ja ein privater Ansatz. Reim Guski, wie erleben Sie das? Welche Begegnungsräume können Sie initiieren oder erleben Sie mit?
Ja, ich wollte mich sowieso da einbringen, weil ich gedacht habe, dass es, der Idealzustand, wie ihn Frau Feldmann geschildert hat, ist natürlich das, dass sich die Leute erstmal treffen und sich austauschen können auf Augenhöhe. Das geht nur personell gar nicht. Also wir sind ja nicht ausreichend viele jüdische Leute in Deutschland, dass man mit jedem mal gesprochen haben kann. Und das Gespräch verläuft ja im Alltag erstmal völlig normal, bis sie dann den Parameter einwerfen, dass einer der beiden Partner, die sich gerade austauschen, jüdisch ist. Und dann nehmen nicht immer, aber manchmal die Gespräche einen anderen Verlauf, als sie das normalerweise tun.
Machen Sie mal ein Beispiel. Wie geht das dann weiter, das Gespräch?
Dass der Gesprächspartner einem erklärt, was er alles über das Judentum weiß und dass er vielleicht, dass die Großeltern jüdische Nachbarn hatten oder sowas. Das wird dann immer wieder erzählt. Ja, versteckt haben, genau. Es gab irgendwie 40 Millionen Dachböden in Deutschland, auf denen Leute überlebt haben. Ja. Weil das sind Geschichten, die werden standardmäßig dann erzählt. Oder Leute, die sagen, ich kenne jemanden, der schon mal in Israel war oder ich war selber schon mal in Israel. Aber es ging eigentlich um was ganz anderes, wenn sie jemanden auf einer Party treffen und der erfährt, dass sie irgendwie für eine jüdische Zeitung schreiben und ihnen dann erzählt, dass er schon mal in Israel war. Und man hat vorher aber über was völlig anderes gesprochen. Dann ist klar, dass das natürlich das Gespräch beeinflusst. Aber ich glaube, das liegt daran, dass Judentum und Juden in Deutschland eher repräsentativ immer wahrgenommen werden. Das liegt natürlich daran, wie sie in der Öffentlichkeit behandelt werden und wie jüdische Themen in der Öffentlichkeit
Frau Griglewski und Frau Schanewski dazu?
Ich würde gerne eine Frage stellen. Also ich frage mich, ob das tatsächlich dann, wenn das so abläuft, wie Sie beschreiben, ob man dann wirklich dabei von einem Idealfall sprechen kann und ob man nicht eher von einem Idealfall sprechen sollte, wenn Menschen sich treffen und letztlich, also jetzt in sehr zugespitzter Form, es überhaupt keine Rolle spielt, ob jemand jetzt in einer Diskussion beispielsweise jüdisch ist oder nicht jüdisch und dass auch, was weiß ich, es so sein kann, dass eine Person, die einen jüdischen Hintergrund hat oder sich als jüdisch selber definiert, begreift, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle eine ähnliche Position einnimmt wie eine Person, die sich als christlich oder muslimisch oder atheistisch oder sowas begreift. Also ich frage mich immer, wie wir das viel grundsätzlicher in der Gesellschaft und jetzt auch wieder im schulischen Kontext beispielsweise schaffen, ein Bewusstsein zu kreieren, dass wir Vielfalt haben. Ich habe es so oft erlebt in Geschichtsprojekten, dass es jüdische Kinder gibt in Klassen, die sich nicht trauen zu sagen, dass sie jüdisch sind und die Lehrkräfte wissen es nicht und im Rahmen des Geschichtsprojekts kommt es dann raus und dann ist die große Erschütterung da und wo ich dann immer denke, schaut doch einfach hin, macht doch einfach eure Augen auf oder die Kategorien groß, um Vielfalt zuzulassen. Damit langsam nachwachsend vielleicht den aus meiner Perspektive größeren Idealfall einer Begegnung untereinander mit den unterschiedlichsten Positionen langsam zu schaffen.
Ich würde eher sagen, dass der Idealfall das war, was Frau Feldmann geschildert hat. Mhm. Was ich geschildert habe, ist natürlich nicht der Idealfall, sondern das ist ja das, wie die Unterhaltung auf ein anderes Gleis gerät, wenn man die Parameter ändert. Mhm.
Im Prinzip stoppt die Unterhaltung dann ja auch.
Ne? Ja, die
kann
Unterhaltung.
Kann ich aber kurz zu dieser Unterhaltung was sagen, ganz kurz. Das passiert mir natürlich auch sehr, sehr häufig, ja, diese ganze Geschichte mit, du bist jüdisch, ich kenne jemanden aus Israel und so. Ich kann das alles sehr, sehr gut. Ich muss aber sagen, dass ich neige dazu, immer recht nachsichtig damit zu sein und drauf einzugehen. Das heißt, diese Person dann sofort in ein Gespräch da reinziehen, warum kommt diese Reaktion, woher dieser Instinkt, weil ich das immer wieder das Gefühl habe, was würde ich sagen in deren Position? Es wäre mir aber auch nicht so leicht, in diesen Fußstapfen zu stehen und ich versuche auch ein bisschen empathischer da reinzugehen, weil man kann ja gerade in solche Momenten die Gelegenheit erfassen, diese Mechanismen zu unterbrechen. Das heißt, man kann das, es ist ermüdend und man will das nicht immer, aber immer mal wieder entsteht so eine Chance zu sagen, aber fragen Sie sich, warum sofort dies als Reaktion? Woher kommt das?
Wie sind die Reaktionen wiederum darauf, wenn Sie da mal
manchmal
nachfragen?
Manchmal zickig.
Zickig?
Ja, ja? Aber okay. manchmal so merkt man, dass die Leute sich tatsächlich hinterfragen, oh, warum sage ich das? Das ist tatsächlich doof. Vielleicht ist es einfach so aus Nervosität und ich schmeiß schnell was rein und ich musste mir das überlegen. Vielleicht gibt es was Intelligenteres oder was Empathischeres. Aber es entsteht dann auch ein Raum des Vertrauens, dass der andere sagt, hey, mir ist das unangenehm, dass Sie das gesagt haben, aber bin bereit, darüber zu sprechen und ja, vielleicht öffnen wir uns gegenseitig. Und in diesen kleinen Momenten des Vertrauens oder Nachsicht können manchmal auch tiefgründigere Gespräche entstehen.
Was sagt die Psychologin dazu? Ist das ein Schuldkomplex oder ein Schuldgefühl, was sich darin äußert, dass so eine Unsicherheit im Gespräch entsteht, dass es dann nicht mehr auf der gleichen Höhe stattfindet, ne?
Jegliche Unsicherheit in einem solchen Gespräch deutet ja darauf hin, dass es Hintergründe gibt. Dass es Gründe gibt dafür, dass so eine Unsicherheit entsteht und auch weitergetragen wird. Wir haben uns viel zu wenig in allen Zusammenhängen unserer gesellschaftlichen Organisation mit Folgewirkung der Shoah und des Nationalsozialismus beschäftigt. Wir haben sozusagen einen sehr dominanten Diskurs geführt in den letzten 30 Jahren über die Geschichte der Shoah und des Nationalsozialismus, aber nicht über deren Folgen. Und die Folgen sind für die weiteren Generationen nach wie vor sehr relevant und sehr präsent. Deshalb sind alle Ansätze, die wir entwickeln, eben darauf ausgerichtet, genau das zum Thema zu machen. Denn wenn wir das aufräumen, auf welche Art und Weise auch immer, dann kommen wir auch ganz anders zueinander. Ich meine, die Deutschen, wenn ich jetzt sehr grob, ja, fahrlässig grob und ja, unzulässig, stigmatisierend spreche, die Deutschen brauchen die Juden gewisser Art und Weise, weil sonst haben sie eine Shoah und einen Holocaust und einen Völkermord ohne Opfer mal gesehen zu haben oder ihre Nachkommen. Das ist uns aber oftmals gar nicht bewusst. Das ist ein Vorgang, der einfach abläuft. Ja? Und in dem Moment, wo sozusagen ein Nicht-Jude einen Juden trifft oder in der weiblichen Form sozusagen weibliche Nicht-Jüdin eine Jüdin trifft oder wie auch immer diese Begegnung zustande findet, auch virtuell, das muss nicht konkret in dem Alltag geschehen, das kann durch, weiß ich nicht, einen Film passieren. In dem Moment laufen Filme ab im Kopf und Bilder von Juden sind schon da. Das heißt, die Begegnung, virtuell oder symbolisch oder tatsächlich, findet von dem Hintergrund dieser Bilder statt. Da ist was Vorstrukturiertes und wir sollen uns nichts vormachen, dass solche Begegnungen oder Interaktionen oder Aussetzungen komplett neutral ablaufen können. Die sind eben nicht neutral und wenn wir das akzeptieren, dass sie es nicht sind, und dass wir alle Mitgestalter dieser Begegnungen sind in einer gewissen Art und Weise, dann geht es uns schon besser. Ein anderer Punkt ist aber, sollten Gespräche so sein, wie sie gerade geschildert wurden, auch von Heim, sehe ich mich nicht in der Verantwortung, diesem Gespräch einen produktiven Verlauf zu verleihen oder im pädagogischen Auftrag, wenn ich jetzt einen Vortrag, ein Seminar gebe, ist das mein Mandat sozusagen, ja, da hineinzugehen in einem persönlichen Umfeld, im Alltag und das passiert auch sehr häufig, sehe ich mich nicht sozusagen in der Pflicht, antisemitische Ressentiments, auch wenn überhaupt nicht intendiert und gewollt, auszuräumen. Ja, das ist nicht mein Auftrag. Wenn mir eine langjährige Kollegin, sogar Freundin sagt, aber gerade du müsstest es wissen, aufgrund deiner Geschichte oder ja, Grenzüberschreitung. Es muss ja nicht gleich massiv sein, aber so lauter Grenzüberschreitung, die dann irgendwann auch in Gewalt, in verbaler Gewalt münden können, da sehe ich mich nicht in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die anderen wirklich sich solchen Auseinandersetzungen stellen. Aber wir haben in Deutschland massive Folgewirkungen, die sind positiv, sie sind negativ, wie auch immer, sie sind aber da und der Elefant steht immer im Raum und irgendwann verschwindet er auch, indem Moment, wo er berührt und aufgedeckt wird, wenn wir offen darüber sprechen.
Also ich glaube, es ist vielleicht wichtig, dass nichtjüdische Leute vielleicht die Möglichkeit erhalten, innerjüdischen Diskursen auch so ein bisschen zu folgen, um zu sehen, worüber dort gesprochen wird und was überhaupt Themen sind. Ich glaube, das ist auch nicht unwichtig, dass man sieht, okay, da gibt es auch verschiedenste Meinungen und da gibt es verschiedene Leute, die verschiedene Auffassungen von irgendwas haben und verschiedene Lebensentwürfe. Das ist das Thema von Beginn, dass da die Möglichkeit besteht, sich das anzuschauen. Denn viele jüdische Themen, die in der Öffentlichkeit verhandelt werden, werden ja praktisch über die nichtjüdische Öffentlichkeit dann wieder zurückgespielt, werden dann diskutiert in der nichtjüdischen Öffentlichkeit und sollen dann zurückwirken in die Community irgendwie. Und das ist, denke ich, nicht der richtige Weg.
Ich würde auch niemals von Wörtern wie Verantwortung und Pflicht hier sprechen. Also wenn überhaupt von Verantwortung, dann allgemeine menschliche Verantwortung, die wir alle haben für unsere Gesellschaft. Aber ich komme nie auf die Idee, wenn ich in einem Alltagsgespräch mich befinde, zu denken, ich habe jetzt ein Mandat oder ich habe einen pädagogischen Auftrag. Es geht um diesen innermenschlichen Moment. Zu sagen, ich kann was Triumphales draus machen, ich kann sozusagen die Perspektive von mir und von dieser anderen Person komplett verändern und ich kann einfach in diesem Loch verharren. Ja, und ich will selber ja aus dem Loch. Es geht ja gar nicht um Verantwortung. Ich will ja auch die Lage verbessern. Also tue ich halt, was ich kann in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann das. Ich kann das nicht immer. Aber ehrlich gesagt, in meinem Umfeld, wo ich mich zum Beispiel ausschließlich mit jüdischen Menschen beschäftige oder mich unterhalte, da kommen auch antisemitische Ideen immer wieder unter uns hoch. Also wir verarbeiten die selber unter uns und das geht ja gar nicht um Mandat, sondern um ein emotionales Bedürfnis. Warum soll dann dieses emotionale Bedürfnis nicht in diesem Interraum vorhanden sein? Es gibt ja etwas außerhalb gesellschaftlicher Verantwortung und pädagogischer Aufträge. Es gibt einfach diese menschliche Begegnung. Und die passiert auf emotionaler Ebene.
Sie hörten gerade Deborah Feldmann, Schriftstellerin. Sie diskutiert hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über unser heutiges Thema modernes jüdisches Leben in Deutschland, immer noch nicht normal, zusammen mit Elke Griglewski von der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, mit Chaim Guski, dem Blogger aus Gelsenkirchen, und Marina Czernivsky, Psychologin und Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment. Das war gerade sehr schön, Frau Feldmann, wie Sie sagten, das geht um das Zwischenmenschliche, um die menschliche Begegnung. Ich hatte letztens ein Gespräch mit zwei jüdischen Vertreterinnen, die sich um die Kultur in Nordrhein-Westfalen bekümmern. Eine davon kümmert sich um das Paul Spiegel Filmfestival und sie sagt, ich will überhaupt keine Filme mehr haben, die mit dem Holocaust zu tun haben. Es geht um allgemein Menschliches, um Generationenkonflikte, um Liebe, um diese ganzen Themen, die jeden Menschen bewegen, und auf diese gemeinsame menschliche Erlebensebene möchte sie auch kommen und das anbieten für alle. Ist das der moderne Weg, das normale jüdische Leben in Deutschland, Frau Czernivsky, was wir jetzt haben? Oder Frau Griglewski?
Was ich wirklich wichtig finde, ist, ja, es ist ganz wichtig, dass wir uns verständigen über die Geschichte, dass wir uns verständigen um die Bedeutung und Folgen des Nationalsozialismus und der Verfolgung, der Ermordung der Jüdinnen und Juden. Ich finde aber auch, dass ein Teil des Problems ist, dass ganz weite Teile unserer Gesellschaft, auch viele Jugendliche, gar nicht eine Vorstellung haben von Judentum davor oder auch Judentum danach. Ich habe neulich eine wunderbare Szene mit meiner Tochter gehabt, die für eine Prüfung gelernt hat, und es ging um die Weimarer Republik, Dolchstoßlegende, und ich natürlich wollte ihr dann klar machen, aha, da gibt es schon die antisemitischen Traditionslinien an der Postkarte, und meine Tochter wurde ganz aufgeregt und hat gesagt, ich soll sie jetzt nicht durcheinander bringen, die Juden kommen erst im Nationalsozialismus. Ich fand das sehr, sehr bezeichnend, weil ich glaube, diese Antwort würde ich von vielen Jugendlichen bekommen können. Und das halte ich eben auch für ein Defizit, dass es eben bis heute leider nicht möglich ist, dass wir in deutschen Spielfilmen, in Büchern und so weiter, das Judentum, wie in den USA beispielsweise, was total Normales ist. Da kommt dann ein Tatort, da gibt es dann eine jüdische Kommissarin und es ist was Besonderes. Und es werden dann gleich, meint man, alle Stereotype verarbeiten zu müssen und so. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass es viel mehr Räume gibt, wo das wie selbstverständlich, also ganz unkommentiert auftauchen würde. Das, glaube ich, würde dem ganzen Diskurs sehr gut tun und würde dann auch wieder in der Rückfolgerung ermöglichen, dass wir viel mehr gemeinsam unterschiedliche Themen, unter anderem den Umgang mit der Vergangenheit, gemeinsam verhandeln können.
Wird das von der großen gesellschaftlichen Mehrheit immer noch so ein bisschen weggedrückt oder einfach nicht wahrgenommen? Ist es für eine Form von Ignoranz?
Ich glaube, das ist auch einfach, dass das Thema des Holocausts so alles überschattend ist. Ich glaube, das ist auch eine normale Funktion. Also nach so einem Ereignis ist sozusagen alles andere lange überschattet. Mhm. Wir kommen aber langsam an einen Punkt an, wo man den Holocaust auch in einem viel größeren Kontext sehen können. Also ich sage das einfach nur aus meiner Perspektive, weil ich komme ja aus einer Gemeinde, die ja eigentlich den Holocaust nicht als Ausnahme wahrnimmt. Also das war mir eine Überraschung, als ich dann rausgekommen bin. Und vor allem in Europa lernt man auch, dass der Holocaust einzigartig ist, also mit nichts anderem in Vergleich gesetzt werden kann und nicht mit anderen Sachen in Verbindung gebracht werden kann und so weiter. Es ist fast sakral. Und ich komme aus einer Gemeinde, die sagt, der Holocaust war einfach ein von vielen Ereignissen. Meine Gemeinde sieht der Holocaust als Teil eines alten Musters, der sich immer wiederholt hat, entsprechend der Zeiten in anderen Orten, in verschiedenen Arten und Weisen zum Ausdruck gekommen. Aber in meiner Gemeinde spricht man zum Beispiel genauso viel über Chmelnytskyj als über den Holocaust. Wenn wir jedes Jahr an Tisha B'Av getrauert haben, haben wir mit der Zerstörung des Tempels angefangen und wir gingen durch jeden Pogrom und jeden Dekret und die Inquisitionen und Disputationen. Und das heißt, dass am Ende kamen wir an den Holocaust an und es war natürlich neulich uns passiert, es war frischer. Es war also näher, weil wir die Menschen kannten, die das überlebt haben. Aber es war ein Ereignis unter vielen Ereignissen. Und wir konnten immer über diesen Kontext sprechen, was dazu geführt hat und was seitdem passiert ist. Und hier haben wir, glaube ich, uns ausschließlich mit diesem Thema befasst. Und wir setzen das nie im Bild. Wir schauen nie die Zusammenhänge an, weil das zu tun fühlt sich erschreckend an. Es fühlt sich fast ketzerisch, blasphem, sagt man das?
Blasphemisch an, ja. Gotteslästerlich. Herr Guski, wie erleben Sie das? Ist der Holocaust tatsächlich immer noch eine Schranke, der Unbefangenheit verhindert, Gespräche verhindert?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich in der Kommunikation versuche, das Thema grundsätzlich zu vermeiden. Wenn Sie durch meinen Blog gehen, versuche ich das möglichst wenig zu thematisieren. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich die nicht-jüdische Anspruchshaltung, was davon zu hören, wenn Sie sich mit einem jüdischen Blogger unterhalten. Deshalb versuche ich das bewusst nicht zu thematisieren und versuche das so ein bisschen wegzuschieben. Nach dem letzten Radioauftritt, den ich hatte, haben mir Leute Bücher über den Holocaust geschickt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht so oft darüber reden und ich möchte nicht so oft darüber schreiben. Und ich bekomme auch immer wieder Rezensionsanfragen zu dem Thema. Aber das ist kein genuin jüdisches Thema, weil die Shoah, also die betraf das Judentum und einige andere Gruppen, aber sie ging ja nicht vom Judentum aus.
Richtig, sie sind nicht dafür deshalb verantwortlich, ebenso wenig wie für Antisemitismus.
Denke ich.
Aber die Vermeidung ist ja die andere Seite der Münze, diese Überschattung, die ich besprochen habe. Mhm. Es ist ja das Gleiche. Entweder überschattet es alles oder man vermeidet es ganz.
Genau. Es ist eine andere Seite der Münze, ja, zweifellos. Wenn ich behaupte oder sagen will, ich will dem eine positive Färbung geben und ich möchte andere Anknüpfungspunkte für das moderne Judentum auch in der Kommunikation anbieten, dann versuche ich dieses Thema auszublenden. Ganz bewusst vielleicht auch, dass ich sage, ich möchte auch andere Identifikationsangebote noch einbringen. Das sind dann nicht die einzigen, aber es sind andere Angebote, die zusätzlich zur Verfügung stehen.
Wir stellen ja die Frage in dieser Sendung im Wortwechsel modernes jüdisches Leben in Deutschland immer noch nicht normal. Die Frage nach der Normalität, kann das überhaupt normal sein oder ist es längst normal oder ist es dann normal, wenn man wirklich miteinander im Gespräch ist und zwar alle gesellschaftlichen Gruppen, wenn die Diversität, die wir haben, Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Religion, sich nicht mehr als getrennt wahrnehmen und es dann nicht eine sogenannte Mehrheitsgesellschaft gibt, die sich da relativ intolerant zeigt. Es gibt ja Äußerungen zum Beispiel vom Leiter des jüdischen Gymnasiums hier in Berlin, der sagt, da sind wir in Deutschland richtig unprofessionell, da müssen wir mal nachlernen und gucken, wie andere das viel besser machen.
Also, das ist interessant, weil es gab jetzt gerade ein Buch, das in Amerika erschienen ist. Ich vergesse den Titel, aber es ist irgendwas so wie What We Can Learn from the Germans. Ich glaube, okay. Susan Neiman hat das geschrieben. Da will sie den Amerikanern erklären, was sie alles wie die Deutschen machen können, wenn es damit zu tun hat, die Aufarbeitung der Vergangenheit des Diskriminierung gegen Afroamerikaner, gegen Eingeborene und so weiter.
Also wir haben hier so viele Ebenen in diesem Gespräch jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann. Wir können der Shoah keine positive Färbung geben. Also es bleibt so, wie es ist und es wirkt, ob wir es wollen oder nicht. Und es wird viel weniger wirken, wenn wir das wirklich offen besprechen. Und nicht nur, was passiert ist, sondern was danach gekommen ist sozusagen. Und wie die Gesellschaft heute denkt und wie sie handelt und wie sie Menschen sieht und behandelt und wo Diskriminierung heute, nicht nur von Juden, stattfindet. Jüdische Kinder haben nicht seit heute die Befürchtung, ihre Identität offen zu legen. Viele jüdische Kinder, nicht alle jüdische Kinder. Unser System ist überfordert, damit umzugehen, eben auch aufgrund der historischen Aufladung und emotionalen Aufladung. Und wir sehen und wir müssen uns das bewusst machen, dass wir da etliche Baustellen haben, die wir nur aufräumen können, wenn wir da hingucken. Aber das ist nicht das Thema der Sendung. Nur, Sie merken, wenn wir über modernes jüdisches Leben sprechen, ringen wir um das Thema Shoah. dennoch, weil es dennoch so zentral ist. Und nicht, weil jemand, ich weiß nicht mehr wer, hier in der Runde gesagt hat, ich blende es aus, ich glaube, Heim, du warst das. Ich blende es in meinem privaten Umfeld auch aus. Ich lese viele Bücher dazu, es beschäftigt mich weiterhin. Ich arbeite zu diesem Thema auf unterschiedlichen Ebenen, aber privat will ich damit nichts zu tun haben. Aber das Thema wird ja herangetragen, nicht von mir, sondern von anderen. Und da, das hast du ja auch gesagt, Heim, das wird von anderen angesprochen. Dann bekommst du Bücher zugeschickt oder du wirst da permanent sozusagen dazu befragt, ja, in der oder anderen Form. Und auch der Elefant im Raum, der dann oft mitkommt, ja, zeichnet einfach uns ein Bild von selbst. Und deswegen will ich sagen, der Shoah können wir keine Färbung. Wir müssen es einfach nur offen ansprechen. Und manchmal spielt es überhaupt keine Rolle. Aber irgendwo im Hintergrund wissen wir, dass ein Genozid eben auch lange Beine hat. Jemand hat gesagt, Shoah hat aufs Judentum gewirkt. Shoah hat auf Menschen gewirkt. Das hat mit Menschenleben zu tun. Mit ihren Nachkommen und den Nachkommen der Nachkommen. Mit auch psychologischen Weiterfolgen, ja, Langzeitfolgen. Was Menschen nicht krank macht, aber auf jeden Fall ihnen eine sensible andere Wahrnehmung beschert. Ja, in einer gewissen Weise.
Dass sie das nicht im privaten Leben thematisieren wollen, da sind sie ja nicht damit alleine. Das wollen heutzutage die meisten nicht machen. Die wollen das nur in dem öffentlichen Leben verarbeiten und in den privaten wollen sie davon geschützt bleiben. Also ich muss sagen, ich mache ja das Gegenteil. Also ich beschäftige mich in der Öffentlichkeit eher selten damit. Aber in meinem privaten Leben ist das Alltag, sowohl im Gespräch mit nicht-jüdischen als mit jüdischen Menschen. Und es ist einfach völlig integriert in meine Weltanschauung und stellt auch keinen Widerspruch zu allen meinen Überzeugungen dar. Ich denke, da sprechen Sie etwas an, wenn Sie sagen, die Nachwirkungen der Shoah, da haben Sie das in Ihrem eigenen Leben auch gerade wiedergespiegelt. Sie wollen in Ihrem Privatleben nicht damit zu tun haben. Wie können sich nicht-jüdische Menschen in Deutschland fühlen, wenn wir das schon sagen? Wir wollen in unserem Privatleben nicht damit zu tun haben. Klar, wir haben keine Verantwortung.
Sie
wir können uns davon moralisch befreien.
Sie haben mich missverstanden. Es geht mir nicht darum, das zu vermeiden. Es geht mir nur darum, nicht als Erste im privaten Umfeld, wenn Kindergeburtstage gefeiert werden, ja, mit den Eltern, nicht von mir aus dieses Thema mit reinzubringen, sozusagen. Also das mache ich nicht beim Geburtstag meiner Tochter, zum Beispiel, weil ich mich mit anderen Sachen beschäftige. Aber dass es von anderen Eltern kommt, ja, dann am Geburtstagstisch und so weiter, das meine ich damit. Ich will jetzt nicht sagen, ich trenne meine Arbeit und mein, ja, auch publizistisch oder was auch immer ich dazu noch mache, meinem privaten Alltag. Also da
warum erlebe ich das nicht? Warum erleben Sie das, dass andere Menschen Sie darauf ansprechen, wenn Sie nicht darauf angesprochen werden wollen? Und ich habe das Gefühl, da ich mit diesem Thema in meinem Alltag sehr offen umgehe, passiert mir das nicht.
So, ich weiß nicht, wie offener noch. Ich glaube, ich beschäftige mich damit wirklich sehr vielfältig, nicht mit der Shoah, sondern mit dem Thema Antisemitismus vor dem Hintergrund der Shoah. Weil
aber
der Umgang,
wollen wir die Themen trennen?
Nein.
Ach so, wir wollen die als ein Thema sehen, Antisemitismus und Shoah.
Sie hängen miteinander zusammen. Es gibt eine Beziehung.
Alles hängt miteinander zusammen.
Ja, aber sie hängen miteinander sehr direkt zusammen, weil es hier in Deutschland stattfindet. Und in dem Moment, wo eine Lehrerin nicht reagiert oder doch reagiert. Und die
aber
Art
Antisemitismus
und, Moment,
gab es überall, auch vorher. Und
ich arbeite
es immer
in Deutschland.
Noch.
Ich arbeite nicht in Frankreich, ich arbeite nicht in New York, ich arbeite in Berlin und in Deutschland. Und in dem Moment, wo antisemitische Vorfälle an uns herangetragen werden oder Eltern sich angesprochen oder Eltern mit ihren Fragen an uns kommen oder Lehrer in einen Fall bearbeiten, dann müssen wir auch dahin gucken und dann sehen wir, dass die meisten Fälle und Vorfälle einen NS-Bezug haben. Da müssen
lassen,
wir einfach
Sie uns, lassen wir uns ja trotzdem jetzt mal den Blick ein kleines bisschen weiten. Die Europäische Kommission hat ja eine Studie gemacht, hat junge jüdische Menschen befragt, wie sie Antisemitismus erleben, wie viel und vor allen Dingen, welches Gefühl sie dabei haben. Also es geht vielleicht gar nicht mehr um die Härte der Vorfälle, sondern um das, was es bei den Menschen auslöst. Und wenn es auslöst, dass sie die Staaten der Europäischen Union verlassen, um nach Israel zu ziehen, weil sie sich dort sicherer fühlen, ist es ja ein massiver Vorgang. Das heißt, das gibt es, wie Frau Fellmann sagt, das gibt es überall auf der Welt. Es gibt es in der Europa, nicht nur in Deutschland. Ja. Und die Frage ist, wenn wir über Normalität sprechen, wie kann Normalität hergestellt werden? Ist es der Weg über die Achtung der verfassungsrechtlich garantierten Rechte? Ist es mehr Toleranz? Ist es all dieses, dass die Menschen auch lernen, sich dagegen zu stellen, wenn andere diskriminiert werden? Frau Kleski?
Also ich glaube, dass es wirklich Sinn macht, immer zu gucken, auch wo man ist. Also ich wünsche mir, dass es normal wird, dass beispielsweise in Schulen Strukturen geschaffen werden, die Diskriminierung allgemein nicht zulassen. Ich wünsche mir auch, dass Jugendliche und auch Lehrkräfte lernen können, wo ist das Spezifische am Rassismus, wo ist das Spezifische am Antisemitismus und so. Ich wünsche mir aber auch Räume, wo Jugendliche beispielsweise sich begegnen können, wo sie erstmal gar nichts mit dem systematischen Massenmord zu tun haben, sondern wo sie sich über Musik verständigen können, über Sport verständigen können. Ich fände es toll, wenn es in den Schulen normal werden würde, sich über unterschiedliche Feiertage zu verständigen. In Berlin ist es inzwischen an vielen Schulen üblich, auch über das Zuckerfest zu reden. Man könnte ohne Probleme mit der gleichen Normalität andere Feste auch thematisieren. Und so eine Normalität würde ich mir wünschen, wo man dann auch sagen könnte, gut, es gibt dann auch wieder die Räume, wo es angemessen und wo es stimmig ist, dass wir uns dann über den Umgang mit der Vergangenheit beschäftigen. Ich würde es, glaube ich, nicht wollen, dass gerade, also das ist immer, ich glaube auch nicht, dass du das meinst, Marina, dass man das immer gleich aufs Tapet bringt, weil ich glaube auch, dass eben gerade bei Jugendlichen man immer auch darauf achten sollte, wie alt sind sie denn, wenn sie mit diesem Thema konfrontiert werden, damit das nicht nach hinten losgeht. Also ich glaube, wir brauchen große Verständigungsprozesse miteinander, wir brauchen Fortbildung und wir brauchen mehr Räume für auch tatsächlich Austausch über unterschiedliche Perspektiven. Weil mich eint sehr, was Frau Feldmann gesagt hat, bei uns ist das Thema ständig zu Hause ein Thema. Ich habe meinen Mann über die Arbeit kennengelernt und es ist immer da, unser ganzer Freundeskreis ist geprägt von Menschen, die in diesem Thema arbeiten und da sind und dadurch prägt es auch unsere Normalität und vielleicht führt es eben auch dadurch, dass wir dann auch sehr gut Räume haben können, wo wir da überhaupt nicht drüber reden.
Herr Gussi, meinen Sie, dass durchaus es mehr, ich möchte das Wort Verordnung nicht sagen, das klingt schon wieder so deutsch, so verwaltungstechnisch, dass die Politik doch einen anderen Rahmen setzt, dass auch über die politische Bildung viel mehr das Thema in den Fokus gerückt wird? Was wollen wir in unserer modernen zivilen Gesellschaft miteinander machen, mit Menschen, die unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichster Ausrichtung ist und wie tolerant wollen wir sein?
Ich glaube nicht, dass man das verordnen kann oder politisch durchsetzen kann.
Aber kann man das vormachen? Man kann Rahmenbedingungen setzen.
Durch Fair- oder Gebote. Ich glaube, das ist eher eine Frage der Empathie und das werde ich nicht müde zu sagen, dass viel, was mit Diskriminierung und mit Antisemitismus zu tun hat, auch immer eine Frage ist, wie viel Empathie bringe ich meinem Gegenüber entgegen und wie viel bin ich bereit einzusetzen und bin ich bereit nachzuspüren, was jemand anderes in der Person gerade ausgelöst hat, wenn er auf sie zukommt mit bestimmten Äußerungen oder mit bestimmten Dingen, die er getan oder gesagt hat. Mhm. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Da irgendwie drauf zu kommen, dass wir ein Polizeiauto vor eine Synagoge stellen, löst ja das Problem nicht.
Also mehr Mitmenschlichkeit.
Ja, Mitmenschlichkeit auf jeden Fall. Aber das kann man auch nicht verordnen. Ja,
nein, nein.
Also das ist ein anderer Prozess. Der kann vielleicht durch die Politik irgendwie eingeleitet werden. Aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Und eine Aufgabe, die nur über Begegnung geht, ne?
Die geht über Begegnung Bildung. Und die geht natürlich über gute Vorbilder hinaus.
Ich habe mal so etwas in diesem Kontext erlebt. Ich war mal Teil eines Gesprächs über Judentum in Deutschland. Und zwar war ich auf einer Bühne mit zwei Elternmenschen, also zwei Generationen älter als ich. Und wir sollten untereinander diskutieren, wie wir das Judentum so sehen. Wir waren alle jüdisch. Und es gab ein sehr großes Publikum, ein sehr interessiertes Publikum. Und danach gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und es kam eine Frau zu dieser Veranstaltung, ich glaube auch aus recht bescheidenen Verhältnissen. Und ich glaube, das Thema war für sie sehr, sehr neu. Und es war eine kostenlose Veranstaltung und die kam und ich glaube, die hat es auch ganz aufrichtig gemeint, aber sie hat sich sehr unglücklich ausgedrückt. Die hat eine Frage gestellt und die lautete sowas wie, warum waren die Juden immer ein Dorn im Auge, glaube ich, hat sie gesagt. Und ich glaube, sie wollte einfach die Frage stellen, erklären Sie mir Antisemitismus bitte. Ja, warum haben die Juden immer gestört? Aber sie hat das so formuliert, als würde sie selber behaupten, die Juden wären tatsächlich ein Dorn im Auge. Und es gab eine Explosion. Also das heißt, die zwei Menschen, die mit mir auf der Bühne waren, die älter waren, fühlten sich von diesem von dieser Ausdrucksweise extrem betroffen, waren extrem beleidigt. Es gab eine emotionale Ausrastung, würde ich sagen. Die Frau würde angebrüllt, sie würde gebeten, den Saal, also den Platz sofort zu verweisen und so. Und dann kam das Publikum hat dann explodiert. Sie wollten diese Frau, die sie vielleicht am Anfang gar nicht so sympathisch gefunden haben, dann sofort verteidigen. Sie fühlten sich, sie konnten sich irgendwie alle damit identifizieren, dass wegen ihrer unglücklichen Ausdrucksweise würde sie dann sofort zu einem Täter sozusagen gemacht. Das heißt, sie wird sofort in dieses Licht gestellt. Und diese ganze Veranstaltung ist an diese eine Fragestellung komplett gebrochen. Es ist komplett zerstört worden. Das Vertrauensverhältnis, das man in dieser Zeit aufgebaut hat, die Möglichkeit, dass man hatte zu kommunizieren, das ist alles auseinandergegangen.
Ein Zeichen dafür, dass eine normale Kommunikation da gar nicht so einfach ist bei diesem Thema. Ich möchte gerne eine Schlussrunde mit Ihnen machen, weil wir sind schon fast am Ende hier des Wortwechsels angekommen. Leider, muss ich sagen. Unsere Frage, modernes jüdisches Leben in Deutschland immer noch nicht normal. Die Frage ist, wollen wir da überhaupt eine Normalität und was wäre die Normalität? Wir könnten jetzt noch eine Stunde diskutieren. Aber sind wir auf einem positiven Weg? Wir haben über negative Erscheinungen gesprochen, aber können wir nicht genauso gut eine Menge positive Entwicklungen sehen? Richtung Mitmenschlichkeit, Richtung Empathie, Richtung Toleranz. Frau Czernewski.
Wir haben eine Normalität. Ich glaube, die Frage sollen wir so stellen, wie machen wir diese Normalität zur Normalität? Ein Teil dieser Normalität ist abnormal und so muss es sein. Es kann nicht anders sein, es wird noch dauern. Juden sind nicht nur jüdisches Leben in Deutschland, sondern sie sind Teil dieser Gesellschaft in jeglicher Hinsicht. Und sie tragen die Verantwortung für diese Gesellschaft, für all das, was hier passiert. Und vielleicht werden wir bald lernen, solche Fragen nicht so zu stellen, ist jüdisches Leben normal oder nicht normal, weil es eben normal ist. Juden leben in dieser Bundesrepublik seit je und je und sind trotz der Brüche kontinuierlich mit dabei. Politische Subjekte. Und letzter Satz, in der jüdischen Community breit gefasst, finden Veränderungen statt. Und sie sind sehr sichtbar und sie werden viel hörbarer, als sie vielleicht jetzt sind. Und wir sehen uns auch zum Teil als Mitgestalter dieser Veränderung. Jüdinnen und Juden, auch gerade die junge Generation, werden politischer. Sie wollen nicht, dass für sie bestimmt wird, was normal ist und was abnormal ist. Und sie melden sich immer stärker zu Wort. Und tatsächlich der letzte Satz, wir brauchen hierfür auch viele Allianzen mit anderen Minderheiten und mit anderen Communities. Und auch das muss ausgebaut werden. Und das ist jetzt schon der Stand, ja,
in dem wir sind. Ihre Perspektive Richtung Normalität?
Ich würde mich da anschließen. Ich würde sagen, innerhalb der Community ist es normal. Also es ist kein Problem, jüdisch zu leben innerhalb der Community. Ganz normal für die Gesamtgesellschaft ist es, wenn wir nochmal diesen Kreis machen und uns nicht über jüdisches Leben und Antisemitismus unterhalten, sondern vielleicht über die vielfältigen Gruppen, die es innerhalb des Judentums gibt und was uns inhaltlich auseinanderbringt und was uns inhaltlich eint. Dann könnte man sagen, wir haben einen großen Schritt zur Normalität in der Normalität gemacht und nicht nur innerhalb der Community.
Frau Griglewski.
Ich würde gerne die Frage nach der Normalität jetzt mal auf meinen Beruf und die Institutionen der Gedenkstätten fokussieren. Ich finde es einen positiven Schritt, dass ein Bewusstsein dafür entwickelt worden ist, dass Geschichte multiperspektiv erzählt werden muss und dass es auch ein Bewusstsein dafür gibt, dass es nicht mehr ein exklusiver Diskurs sein kann. Und da würde ich mir weitere Entwicklungen auch wünschen, dass wir tatsächlich in Anführungsstrichen normal, denn das Thema ist ja in der Tat noch nicht normal, aber dass wir noch mehr Räume finden, wo wir auf Augenhöhe miteinander über diese Thematik sprechen.
Deborah Feldmann, positiver Ausblick zum Schluss?
Also ich bin sehr optimistisch. Ich bin ja hierher gekommen. Also ich hätte ja nur aus positiven Gründen herkommen wollen. Ich fühle mich in Deutschland mit meiner Identität sehr entspannt und viel entspannter als in anderen Orten. Und ich erlebe auch, dass Deutschland immer mehr Juden anzieht. Also ich weiß nicht, ob die Auswanderung immer Richtung Israel geht, weil ich neulich eine ganze Gruppe französische Juden kennengelernt habe, die hierher gezogen sind. Also ich erlebe es nur positiv und ich bin eigentlich zu diesem Gespräch gekommen, um diese Seite zu betonen, weil ich das Gefühl habe, es wird selten betont, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute eigentlich in eine ganz andere Richtung gegangen sind, wie ich sonst im Radio das immer erlebe. Und ich finde, dass vieles, was Frau Czernewski gesagt hat, sehr hoffnungsvoll ist. Und das stimmt mich auch sehr hoffnungsvoll. Und wir führen bestimmt das Gespräch weiter.
Danke, das war der Wortwechsel in Deutschlandfunk Kultur mit Deborah Feldmann, Elke Griglewski, Martina Czernewski und Chaim Guski.